Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das ich überschrieben habe mit der Gott, der genügt. Und zwar aus 1. Mose 12 und 13. Und es geht in den beiden Kapiteln um die Geschichte von Abraham, als er berufen wird aus Ur in Chaldäa und um seinen Neffen Lot. Und es beschreibt so die ersten beiden Kapitel in der Geschichte des Abraham. Und es sind die ersten beiden Kapitel auch von Gott mit Abraham. Und wer seine Bibel dabei hat, der darf die gerne aufschlagen. Ich finde das immer auch ein schönes Zeichen von Lebendigkeit, wenn da so der Blätterwald rauscht und wenn die Leute dann auch mitlesen. Vielleicht vorab ein Hinweis, es ist immer wichtig, dass man die Bibel im Zusammenhang liest. Es gibt heute so eine Tendenz, dass man irgendein Thema nimmt und dann irgendwo in diesem Thema einen Bibelvers, der vielleicht dazu passt, dann da reinpickt und dieses Thema dann zu untermauern. Ich finde, es ist wichtig, die Bibel von vorne nach hinten zu lesen, um auch die Zusammenhänge zu verstehen. Und das hat auch damit zu tun, dass die Bibel ins hebräische Denken geschrieben worden ist. Wir sind sehr stark geprägt vom griechischen Denken. Und das hebräische Denken, das unterscheidet sich schon an der einen oder anderen Stelle signifikant, so dass man einfach auch verstehen muss, was sind die Hintergründe, wo wurde das damals reingeschrieben. Und wenn du eine Seite weiterklickst, da steigen wir ein in das Kapitel 12 und da steht im ersten Vers, und der Herr sprach zu Abram, gehe aus deinem Vaterlande und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und wenn du jetzt noch eins weiterklickst, dann habe ich eine Landkarte da mitgebracht, damit man das ein bisschen einordnen kann. Und hier ist so die Reise dargestellt. Man fängt unten an, unten rechts, wo die Eins ist. Das ist die Gegend, wo heute südlicher Irak, Kuwait, die Ecke ist. Und dann geht die Reise hoch auf diesen roten Routen. Man weiß nicht genau, ob es jetzt die unter oder die obere war. Auf jeden Fall ist die zweite Station bekannt. Da oben, das ist Haran in Mesopotamien. Das ist heute südliche Türkei, nördliche Syrien, so die Ecke. Dann geht es wieder runter auf die Station 3. Das ist dann Kanaan. In Kanaan kommt dann eine Hungersnot, deswegen geht er auf die Station 4, das ist Ägypten. Das ist die Ecke, wo heute ungefähr Alexandria ist. Das ist so dieses Nildelta, was fruchtbar war. Und dann geht es wieder zurück auf die Station 5, also wieder zurück nach Kanaan. Übrigens heißt Abraham hier auch noch Abram. Also dieses H in der Mitte, das kommt erst in Kapitel 17, hat auch eine tiefere Bedeutung, ist auch eine Predigt wert. Aber das nur so am Rande. Wir lesen hier, der Herr sprach. Und wenn Gott spricht, dann geschieht immer was. Wenn Gott spricht, das ist immer ein Schöpfungsakt. Man liest das schon im ersten Buch Mose, wo Gott spricht und es passiert was. Bei Menschen ist es so, dass er das nutzt, was Gott geschaffen hat. Wenn Gott spricht, da passiert was. Und dann komme ich zum ersten Punkt, eine Folie weiter bitte. Die ist überschrieben, gehe raus aus dem Alten und komme rein ins Neue. In diesem Vers steht jetzt das einfache Wort gehe. Und man ist versucht zu sagen, gehe ist was Einfaches. Geh mal in den Keller und hol einen Kasten Wasser. Oder geh mal einkaufen. Oder geh mal dorthin. Das hat eine gewisse Belanglosigkeit. Wenn man aber den hebräischen Text hier liest, dann steht da das Wort lech lecha. Und das hat im Hebräischen eine doppelte Bedeutung. Das heißt nämlich, gehe aus dem Alten raus, ins Neue rein. Also das ist nicht dieses, ich sag mal, belanglose Gehen, was wir heute so assoziieren mit geh mal und hol mal irgendwas, sondern das hat eine viel tiefere Bedeutung. Denn Gott sagt hier zu Abraham, verlasse dein altes Leben und nehme das neue Leben an. Und in diesen beiden Sätzen ist eigentlich das ganze Evangelium drin. Verlass den alten Weg und nimm das neue Leben an. Und es gehört immer beides dazu. Um was Neues anzugehen, muss ich mich auf was Neues einlassen und ich kann das Alte nicht mitschleppen. Und das ist ein Prinzip, was wir in der Bibel auch immer wieder sehen. Und dieses Lech Lecha, das ist so bedeutend, weil das nur zweimal in der Bibel vorkommt, das kommt ein paar Kapitel später nochmal vor, als es darum geht, die Geschichte mit Isaak, wo Gott dann sagt, nimm deinen Sohn und opfer ihn, dieses Lech Lecha. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung und geht weit über dieses normale Geh mal hinaus. Lass alles hinter dir, alle sozialen, familiären und wirtschaftlichen Beziehungen. Komm in eine Beziehung mit mir, das sagt Gott hier. Und so ruft Jesus später im Neuen Testament auch seine Jünger. Verlass den vermeintlich sicheren Hafen, ich will dir ein Ziel geben. Übrigens steht hier, ich will dir das Land zeigen. Das Land, das ich dir zeigen will. Hier steht nicht das Land, das ich dir geben will. Weil gegeben hat Gott ihm das schon lange. Ich will dir es nur schon zeigen. Gegeben, da musst du dich nicht drum kümmern. Ich habe es dir schon gegeben. Und das war ein Wagnis, weil Gott ruft hier in seiner Abhängigkeit. Lass alles liegen und vertraue mir. Und es war auch ein Verlassen von Sicherheiten. Wenn du noch mal eine Seite weiterklickst, bitte. Da sieht man das auf der Folie. Der Ausgangspunkt unten rechts in Ur, das war ein Ort, wo es fruchtbar war. Das sind die Flüsse Euphrat und Tigris. Und im Altertum war das noch viel wichtiger wie heute. Da war das Leben dort, wo Wasser war. Heute hat man technische Möglichkeiten, Wasser von A nach B zu schaffen mit viel technischem Aufwand. Damals war das nicht so einfach möglich. Das heißt, Leben war da, wo Wasser war. Und das heißt, dieser Ort, wo er war, das war fruchtbar. Das war ein Land, wo es was gab. Dort hatte man alles. Die Flüsse sorgten für Wasser. Und dieses Wasser war schon im Altertum im Prinzip das Zeichen für Leben. Es war aber auch ein Ort der Gottlosigkeit. Es war ein Ort, wo Götzendienst stattgefunden hat, wo so alles toleriert und erlaubt war. Ein Ort der Gottlosigkeit. Und es war auch eine Aufforderung an Abraham, diese gottlose Umgebung zu verlassen, die am Ende immer ins Verderben führt. Gottlosigkeit führt am Ende immer ins Verderben. Aus dem Alten raus, ins Neue rein. Lech Lecha. Es ist immer wichtig, beides auch zu nennen. Das geht auch übertragbar auf Menschen, die Christen werden. Es ist eben nicht so, dass Christsein dann immer nur so ein bisschen was on top ist. Nach dem Motto, nimm dir die Segnungen ja auch noch mit und das Positive wird alles rausgestellt. Der Liberale, der Tolerante, der Fürsorgliche, der gute Gott, was alles stimmt. Aber es ist eben nicht nur ein on top, sondern es ist ein Loslassen des Alten. Es ist immer eine Lebensveränderung, keine Lebensverbesserung. Und für Abraham hieß das, bleibe ganz dort oder gehe ganz raus. Er konnte nicht beides haben. Er konnte nicht in Kanaan sein und gleichzeitig in Ur bleiben. Verlass auch den fruchtbaren Grund. Verlasse die wirtschaftliche Sicherheit. Verlasse deine Familienverhältnisse. Hat ja einiges aufzugeben auch. Und das Land Kanaan, wo er hin sollte, das lehrte Abraham die Abhängigkeit. Die Ende war nicht so sicher wie in den flussreichen heidnischen Gebieten. Und Abraham geht trotzdem und er verlässt den sicheren Hafen und mit ihm gehen sein Vater, genannt Tara, sein Neffe Lot und seine Frau Sarai. Das sind immer Glaubensschritte, die dann gegangen werden müssen. Vielleicht hat der eine oder andere das auch schon mal gemacht. Ich erinnere mich, als ich nach dem Studium eine gute Stelle hatte und 2 Jahre da war, eine wirklich, wirklich tolle Stelle direkt am Ort in einem guten Unternehmen, wollten wir für ein halbes Jahr auf eine Bibelschule gehen. Und ich habe dann versucht, ein halbes Jahr Urlaub zu bekommen. Habe dann mit dem Betriebsleiter verhandelt und habe gesagt, du kriegst den ganzen Urlaub von diesem Jahr und den ganzen vom nächsten Jahr. Ich gehe keinen einzigen Tag und alles, was übrig bleibt, nehme ich auf unbezahlten Urlaub. Und dann hat er gesagt, wenn ich dich jetzt gehen lasse, so gut ich das nachvollziehen kann, dann kommt der Nächste und will ein halbes Jahr nach Mallorca und der Dritte will einen Trip in Neuseeland machen, den kann ich nicht mehr ablehnen. Also musst du dich entscheiden. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist mir die Sache wert. Und es war nicht einfach. Auch selbst Christen haben gesagt, jetzt nutz deinen Verstand für diese 6 Monate, gib mir doch nicht alles auf. Und ich erinnere mich, dass ich freitags dann die Kündigung abgegeben habe. Damit habe ich es verbindlich gemacht und war eigentlich ruhig drüber. Und den Montag drauf kam der Betriebsleiter und hat gesagt, entweder du widerrufst bis kommenden Freitag oder du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und das war dann schon nochmal eine Herausforderung, wo dann auch Christen kamen und sagen, seid ihr verrückt, jetzt alles aufzugeben hier, diese Stelle. Und es war keine Zeit, wo man aus dem einen Betrieb in den anderen reingegangen ist, wo man gesucht wurde, sondern es war eine schwierige Zeit auch. Und manchmal ist es nicht so einfach, es ist nicht vergleichbar mit dem, was der Abraham hier gemacht hat, aber so ein bisschen kann man es dann schon nachvollziehen. Und ich muss bekennen, je älter ich werde, umso mehr sind mir die Sicherheiten auch wichtig. Die finanziellen Sachen, die Versicherung und so weiter. Unser ganzes Leben ist ja auf Sicherheiten aufgebaut. Wir haben unsere Häuser, unsere Gärten, unsere Versicherungen und wir investieren viel, um Sicherheit zu haben. Wir haben Sicherheitskontrollen auf Flughäfen und auf Kaufhäusern. In Kaufhäusern, die haben ihre Sicherheitsdienste. Und es geht so weit, dass wir vor einigen Wochen sogar auf einem Dorfsportplatz, als ich mir ein Fußballspiel der Kreisklasse anschauen wollte, da waren, glaube ich, 5 oder 6 Zuschauer verteilt auf dem ganzen Platz, musste man seinen Impfausweis vorzeigen. Also es war, nimmt dann auch Blüten an. Hauptsache, man hat diese Sicherheit. Und das geht uns Christen ja nicht anders. Auch wir wollen möglichst viel Sicherheiten. Und wenn wir mal beachten, wofür wir beten, dann ist das ein gewisses Zeichen dafür. Wir beten um Bewahrung, wir beten um Sicherheiten für die Kinder auf dem Schulweg, für lange Autoreisen, wir beten um schönes Wetter, wenn wir wandern gehen wollen. Wann haben wir das letzte Mal gebetet, dass Gott uns wirklich auch gebraucht? Oder auch in finanziellen Dingen achten wir sehr darauf, dass wir unsere Sicherheiten zurücklegen. Also mir geht das jedenfalls so. Und ich habe mich gefragt, ob es sein kann, dass wir auch als Christen uns in diesem Ur, da unten rechts, irgendwie arrangiert haben und gut eingelebt haben. Wir leben ja in einer fruchtbaren Gegend. Wir sind versorgt, wir können unser Leben genießen. Wir haben sichere Wohnungen, die Häuser stehen da, die Gärten sind gepflegt, die Autos stehen vor der Tür. Wir können uns damit beschäftigen, wo wir wann Urlaub machen. Das Haus ist aufgeräumt, geputzt. Die Gemeindehäuser, man kommt in ein Haus, das ist aufgeräumt, geputzt, gewärmt. Es guckt jemand danach. Unsere Gottesdienste sind durchgetaktet, durchgestylt. Und das gilt für mich und für die Gemeinden auch. Wir können uns nämlich gut mit Dingen beschäftigen, wo wir dann keinen Anstoß nehmen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir als westliche Christen, und da nehme ich mich nicht aus, in all den vermeintlichen Sicherheiten und Annehmlichkeiten das Wesentliche verloren haben, nämlich in Abhängigkeit von Gott. Wir sind in vielen Lebensbereichen nicht mehr abhängig von Gott. Wir sind abhängig von unseren Planungen und Strukturen und Organigrammen und wer wo zuständig ist und, und. Aber wir sind nicht mehr abhängig von Gott. Dabei ist Gott derselbe geblieben. Und das ist ja das Schöne und Verlässliche, dass Gott eben nicht sich danach richtet, was heute aktuell gut ist und als gut angesehen wird, sondern dass er seine Maßstäbe nicht verlässt, dass der Gott von damals der gleiche Gott ist wie auch heute. Und die Aufforderung an Abraham, die gilt auch heute noch. Verlasse dein altes Leben und vertraue mir, ich mache dein Leben neu. Gehe dieses Wagnis mit. Ich mache dein Leben nicht einfacher. Ich mache dein Leben nicht komfortabler. Ich mache dein Leben nicht bequemer. Und ich mache es auch nicht sicherer. Ich habe nichts zu bieten, sagt Gott, außer mich selbst. Denn ich bin der allmächtige Gott. Der El Shaddai, wir lesen das in Kapitel 17, Vers 1. Der El Shaddai, das bedeutet der Lebendige, der mich sieht. Oder der Gott, der genügt. Der Gott, der genug ist. Und das finde ich eine tolle Beschreibung. Der Gott, der genug ist. Und Gott sagt, du darfst gerne zweifeln. Ist okay. Du musst auch nicht alles verstehen. Ist okay. Du kannst leben nach dem Motto, ich glaube dir kein Wort, aber ich vertraue dir, ich gehe trotzdem mit. Ich gehe trotzdem mit. Und Abraham geht. Und das war so der erste Abschnitt mit der Frage, bist du auf diesem Weg von Ur schon raus? Wie geht's weiter auf dieser Landkarte? Wir springen über die Station ein bisschen drüber. In der Station 2, ganz oben, ist es so, dass der Vater in Haran bleibt. Also auf der zweiten Station der Reise, ganz oben, da bleibt sein Vater auf der Strecke. Wir lesen, und Tara ward 205 Jahre alt und starb. Das steht im Kapitel 11, Vers 32. Und dann geht es runter nach Kanaan und dann kommen sie zum ersten Mal dahin. Da werden die Städte Sichem und Bethel, das ist da, wo der Pfeil ist, das kann man so ein bisschen erkennen, genannt. Und dann gibt es eine Hungersnot. Und sie ziehen weiter nach Ägypten, dann geht's auf die Station 4 unten. Wir lesen da in Kapitel 12, es kam aber eine Teuerung in das Land, also eine Hungersnot, da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich da selbst als ein Fremdling aufhielte, denn die Teuerung war groß im Lande. Also sie sind nach Kanaan gekommen und es war Hungersnot. Wird er sich vielleicht manchmal gefragt haben, warum bin ich hier überhaupt weggegangen, jetzt aus dem tollen Ur in Chaldea, den ganzen Weg, sie konnten ja auch nicht quer rüber, das ist alles Wüste, mussten den ganzen langen Weg gehen, kommen dahin, ist Hungersnot, na toll. Gehen dann nach Ägypten und kommen dann wieder zurück. Da würde ich dich bitten, eine Folie weiterzuschalten. Da steht nämlich dann überschrieben, du hast die Wahl. Die Hungersnot ist vorbei und wir steigen wieder ein im Kapitel 13. Also zog Abraham herauf aus Ägypten mit seinem Weibe und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Mittagsreich. Dieser Lot, der Neffe, war freiwillig mit dem Abraham mitgekommen. Beide hatten große Herden und waren beide wohlhabend und kamen jetzt wieder zurück. Und da steht dann in 1. Mose 13, Vers 6. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten. Das Land ertrug es nicht. Finde ich eine ganz interessante Beschreibung. Das Land konnte es nicht ertragen. Wenn Brüder, und so nennt Abraham Lot etwas später, im Streit leben, dann erträgt ein Land das nicht auf Dauer. Ein Konflikt mit Folgen, nämlich die Folge ist die Trennung. Abraham hat eigentlich die besseren Rechte, die bessere Position. Er ist der Ältere, er ist der vermeintlich auch Wohlhabendere und eigentlich in der besseren Position. Und trotzdem macht er dem Lot ein Angebot. Und das lesen wir auf der nächsten Folie. Da steht nämlich in Vers 8, da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Scheide dich doch von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Und da habe ich auch ein Bild dabei, wenn du nochmal drauf schaust. So könnte das ungefähr ausgesehen haben. Die standen auf diesem Felsen und konnten dann wählen. Guck mal da, diese Jordan-Senke, dieses fruchtbare Land. Wenn du dahin gehst, gehe ich woanders hin und umgekehrt. Wenn du rechts gehst, gehe ich links. Und wenn du links gehst, gehe ich rechts. Interessant ist hier, es gibt einen Konflikt und die Folge ist die Trennung. Wie zwei Kinder, die sich streiten, wo der Vater irgendwann die Geduld verliert und sagt, du gehst in dein Zimmer und du gehst in das andere Zimmer, ich bin's leid. Trennung ist was, was sich durch die ganze Kirchengeschichte dann durchzieht. Man ist immer schnell dabei, sich zu trennen. Wenn irgendwas nicht mehr passt, dann trennt man sich halt. Und jeder geht seine eigenen Wege. Deswegen ist der Konflikt aber nicht gelöst in aller Regel. Man geht sich halt aus dem Weg. Heil ist am Ende gar nichts, aber man sieht sich ja auch nicht mehr. Das hebräische Wort Shalom hat eigentlich eine andere Bedeutung. Das hat die Bedeutung heilen, zusammenbringen. Und trotzdem, Abraham ist hier der Friede wichtiger wie das Land. Wenn du links gehst, gehe ich rechts. Wenn du rechts gehst, gehe ich links. Manche Ausleger fragen sich, ob Abraham an der Stelle verheißenes Land billig abgegeben hat. Und in der Regel kommt man zu dem Schluss, um des Friedens willen war das gerechtfertigt. Das Recht auf Leben wiegt höher als das Recht auf Land. Und die Heiligkeit des Lebens ist höher einzuschätzen wie das Recht auf Land. Eine ähnliche Diskussion gab es in den 70er Jahren, als Israel den Sinai zurückgeben wollte. Die hatten das ja erobert im Sechstagekrieg 1967, diese Sinai-Halbinsel. Und in den 70er Jahren gab es eine Diskussion, diesen Sinai wieder zurückzugeben, im Umkehrschluss für einen Friedensvertrag mit Ägypten. Das war eine große Diskussion in Israel. Ist das richtig, Land abzugeben? Und einer der obersten Rabbiner hat damals gesagt, ja, das ist in Ordnung. Das ist richtig. Das Recht auf Frieden, auf Heiligkeit, auf Leben ist viel höher wie dieses Land. Und am Ende haben sie es ja auch zurückgegeben. Wenn man jetzt ehrlich reinschaut und dann einen Kassensturz macht, dann hat Israel das an verschiedener Stelle ja auch ein Stück weit bereut. Aus allen Gebieten, die sie irgendwann zurückgegeben haben, werden sie heute bedroht. Sei es der Sinai, der Südlimanon oder auch der Gazastreifen. Also alles Dinge, wo dieser Deal gemacht worden ist. Ich gebe Land zurück, ich will eigentlich nur Frieden haben. So weit ist das mit dem Frieden leider nicht gekommen. Und an der Stelle darf jetzt auch der Lot wählen. Und das sehen wir dann im Vers 10, eine Seite weiter bitte. Dass er sagt, da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend aus Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra verderbte, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, als ein Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog gegen Morgen. Und da Hand aufs Herz, wer hätte das von uns jetzt nicht gemacht? Wer hätte sich dagegen entschieden? Auf der einen Seite so dieses fruchtbare Land, so dieses alles, was so das Leben an Annehmlichkeiten hat. Und auf der anderen Seite das karge Land, wo die Ernte nicht sicher war. Wir tun uns heute leicht, mit dem Finger auf diesen Lot zu zeigen. Ja, guck mal, der hat sich mal schnell das Beste genommen, was da war. Aber wer von uns hätte freiwillig gesagt, nee, ich nehme nicht das Gute. Ich nehme das Schwierigere. Lot zieht in den Bereich dieser Jordanaue, dort wo es fruchtbar ist, dort, wo es genügend Wasser gibt. Und das ist auch eine menschlich nachvollziehbare Entscheidung. Lot sah an der Stelle aber auch nur, was vor Augen ist. Denn er zog auch in eine gottlose Gegend, in eine Gottlosigkeit. Er sah nur das, was vor Augen ist. Die Städte Sodom und Gomorra liegen ja in dieser Ebene. Und Sodom ist in der ganzen Bibel, kommt immer wieder vor, ein Sinnbild für die Sünde. Ein Sinnbild für die Auflehnung des Menschen gegen Gott. Äußerlich attraktiv, aber innerlich verfault. Weil Lot auch nur das Äußere hier sieht. Ein bisschen erinnert das an die Berufung von David, als Samuel zu der Familie des Davids geschickt wird und er soll den König auswählen und dann wird ein Bruder nach dem anderen wird reingeholt. Ja. Und irgendwann sind alle durch und dann fällt ihnen ein, oh, da ist ja noch einer auf dem Feld, wir haben ja doch noch einen. Und nur das, der war es dann am Ende des Tages. Und der Mensch hat nur das vor Augen gesehen. Genau wie der Samuel auch nur das gesehen hat, diese Menschen gesehen hat, die äußerlich eine gute Erscheinung darstellten, aber in ihrem Herzen eben nicht nach dem Willen Gottes gelebt haben. Interessant ist auch hier die Beschreibung gleich wie Ägyptenland. Gleich wie Ägyptenland, wofür steht Ägypten in der Bibel? Auf der einen Seite ist es ein fruchtbares Land, dieses Nildelta, was wir eben auf der Karte gesehen haben, das war fruchtbar, da gab es genug, aber es war auch ein Bild für die Verlorenheit. Sklaverei über 400 Jahre, es ist ein Bild für die Verlorenheit. Und manchmal denke ich, wenn wir bei uns reinschauen, auch wir tendieren dahin, diese äußerlichen Dinge anzuschauen. Mein Haus, mein Geld, meine Karriere, meine Hobbys, mein Beruf. Und ich habe mich selbst gefragt, wo ist auch meine persönliche Jordan-Ebene? Wie oft arrangieren wir uns auch und rutschen dann immer weiter in den Sumpf hinein? Auch wenn wir es vielleicht gar nicht wollen. Denn von Lot heißt es in diesem 13. Kapitel, wird das beschrieben, er wohnte bis in die Nähe von Sodom. Er wohnte bis in die Nähe von Sodom. Und ein Kapitel später lesen wir, er wohnt in Sodom. Also er ist da reingerutscht, wie in so ein Moor reingerutscht. Er hat den Fuß reingesetzt und konnte sich nicht mehr befreien. In Kapitel 13 noch, er wohnte in der Nähe. Da könnte man sagen, okay, nur in der Nähe. Und nur ein Kapitel später, er wohnte schon in Sodom. Er wurde reingezogen in diese gottlose Gegend. Und der Abraham positioniert sich dann anders. Abraham grenzt sich von Sodom ab, das ist ein paar Kapitel später, als der König von Sodom ihm was anbietet und Abraham sagt, von dir möchte ich nichts. Ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Also eine klare Abgrenzung. Und so geht Lot diesen falschen Weg und lässt sich dort weglocken. Und was mit Sodom geschieht, das lesen wir in Kapitel 19, da kommt nämlich Gottes Gericht über diese Stadt. Und so wird es auch ein Gericht für jeden von uns geben. Das gehört übrigens auch untrennbar dazu. Das hat man so ein bisschen verloren in der Kirchengeschichte. Früher war es immer nur die Predigten über die Hölle. Mittlerweile ist es nur noch, das ist man auf der anderen Seite, man predigt nur noch das Gute. Und viele wissen gar nicht mehr, warum sie eigentlich Christ werden sollen. Weil sie nur das hören, was sie hören wollen. Aber es gehört auch beides dazu. Es gibt dieses Gericht, ob wir das wollen oder nicht, ob die Welt da draußen drüber lacht oder nicht. Es wird das geben. Und man hört heute nichts mehr davon in den Predigten. Es wird nicht mehr drüber gesprochen. Ist ja auch unzumutbar für einen modernen Menschen, dass man über so ein Gericht spricht. Aber es wird kommen. Es wird kommen. Und Abraham geht eben den anderen Weg. Er geht in diese Abhängigkeit, in den vermeintlich schlechteren Teil. Aber er hat ein Vertrauen in Gott. Und nun steht Abraham vor der Wüste mit seiner ganzen Zipschaft und hat erstmal den schlechteren Teil erlebt. Manchmal muss man als Christ auch Nachteile in Kauf nehmen. Christen in anderen Ländern machen das jeden Tag. Wenn man in Länder schaut wie Afghanistan oder Nigeria oder man kann es aufzählen, auch Nordkorea, da sind Menschen, die haben mehr als nur Nachteile, dadurch, dass sie das glauben, was wir auch alle glauben. Sie sind dort Menschen zweiter Klasse und teilweise mit dem Leben bedroht und noch schlimmer. Und es kann viel kosten. Und ich habe mich gefragt, was darf es uns kosten? Was sind wir bereit zu zahlen? Das gilt für das private Umfeld, aber auch für uns als Gemeinde. Und so geht Abraham diesen Weg des erstmal scheinbaren Nachteils. Aber auch da zeigt Gott am Ende seine Größe. Gott lässt keinen fallen, der sich an ihm hängt. Und damit bin ich beim dritten und letzten Punkt. Das ist überschrieben mit dem Wort trotzdem. Denn Gott spricht wieder mit Abraham. Und wir lesen das eine Seite weiter, bitte, in Kapitel 13. Da nun Lot sich von Abram geschieden hatte, sprach der Herr zu Abram: Hebe deine Augen auf und siehe von der Stätte an, da du wohnst, gegen Mitternacht, gegen Mittag, gegen Morgen, gegen Abend. Denn alles das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinem Samen ewiglich. Trotz Dürre, trotz Trockenheit wird Gott mich durchtragen. Und Abraham hat sich nicht geirrt. Gott gibt ihm trotzdem, seine Position hat sich nicht geändert. Von denen, die ursprünglich in diesem Ur aufgebrochen waren, ist der erste, der Tara, der ist auf der zweiten Station geblieben, auf der Strecke geblieben. Er stirbt dort. Lot geht zwar den Weg weiter mit, ist am Ende aber doch jemand, der für die Verlorenheit steht, der irgendwo auf der Strecke geblieben ist. Und jetzt kann man denken, diese Bibel ist ein uraltes Buch, das geht uns heute überhaupt nichts an. Aber trotzdem hat jeder diese Wahl. Gehe ich in diese fruchtbare Gegend oder verlasse ich mich auf Gott? Gehe ich vermeintlich leichter den Weg oder bin ich auch bereit, mal Nachteile zu nehmen? Das ist die Wahl, die am Ende jeder von uns hat. Man kann das sicher abtun als uralte Geschichte, wo es mal schön ist, von zu hören, oder man kann Gott ernst nehmen. Wenn es keinen Gott geben sollte, dann bedeutet das alles nichts. Wenn es aber einen gibt, dann gilt sonst nichts mehr. Und ich muss persönlich sagen, mich fasziniert diese Geschichte deswegen so sehr, weil ich heute sehen kann, dass Gott Wort gehalten hat. Und da muss ich noch nicht mal besonders fromm sein und irgendwo hinlaufen, sondern da muss ich nur eine Landkarte aufschlagen und dann sehe ich, dass es dieses Land gibt. Dieses Land Israel existiert heute. Und damit wird das sichtbar, was Abraham damals noch gar nicht absehen konnte. Und er konnte auch nicht die Geschichte absehen, die durch viele, viele Tiefen dann geführt hat und heute auch noch kritisch ist. Aber Gott hat das wahr gemacht. Und die Heilsgeschichte ist heute in jedem Schulatlas sichtbar. Und die Geschichte war kein gerader Weg für das Volk. Es gab Höhen und Tiefen und manchmal war es auf des Messers Schneide. Und auch heute ist es nach wie vor kritisch, bedroht, Konflikte. Aber ich finde, das ist ein faszinierendes Zeichen, dass nach all den Jahren heute man das in der Landkarte sehen kann, was Gott damals versprochen hat. Und das ist die Frage, wem vertraust du? Wie entscheidest du dich? Hast du dich in deinem Ur in Chaldäa gut eingerichtet? Schaust du auf die äußeren Dinge oder bist du wie der Abraham? Ich habe keine Ahnung, aber ich vertraue dir. Dem lebendigen Gott, dem El Shaddai, dem Gott, der genug ist. Und das ist was jeden Tag neu zu entscheiden ist. Das ist nicht immer so eine große Entscheidung. Das ist ganz, ganz oft eine kleine Entscheidung. Gebe ich jetzt das Geld dafür aus oder setze ich es woanders ein? Schaue ich mir diesen Film an oder nicht? Gehe ich dorthin oder dahin? Wo ist die Führungsgröße auch für mein persönliches Handeln? Teilweise im ganz, ganz Kleinen. Der Evangelist Hans-Peter Reuer hat gesagt, das Leben als Christ besteht nur aus zwei Dingen. Ich muss täglich zu Christus kommen und ich muss jeden Tag in Christus bleiben. Jeden Tag Verfügbarkeit, die Hände, die Füße, der Kopf, das Portemonnaie. Und da kann es auch Niederlagen geben. Das gehört dazu. Und da sind wir in guter Gesellschaft. Da geht es nicht, irgendein Heldentum zu haben und irgendein perfektes Leben zu haben. Die Bibel ist voll von Leuten, die gefallen sind. Und es ist kaum einer da, über den mehr wie 5 Zeilen geschrieben worden sind, der nicht irgendwo eine Leiche im Keller hat. Der nicht irgendwas gemacht hat, wo wir heute sagen würden, der David, dem die 9 Frauen nicht reichten, der brauchte die 10. Der Petrus, der 3-mal sagte, ich kenne dich nicht. Und dem das Ohr abgeschlagen hat. Oder der Mose, der den Ägypter erschlagen hat. Und auch der Abraham, der war so feige, der hat 2-mal seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Das war auch nicht der Überflieger. Und trotzdem schreibt Gott diese Geschichte mit den vielen Menschen. Und das ist auch ein Punkt für uns. Wir haben manchmal so ein bisschen die Tendenz, ich will erst gut sein und dann kann ich was sagen. Aber das ist gar nicht so entscheidend. Und wir werden auch nie diesen Status erreichen, dass wir hier irgendwo perfekt sind. Da geht es auch gar nicht drum. Es geht darum, ein Hinweisschild zu sein. Ich gehöre zur FEG in Ingolstadt und wir haben ja unser Gemeindehaus in Manchinger Industriegebiet. Und jedes Mal, wenn wir dann vom Gottesdienst heimfahren und wir wohnen in Denkendorf, da gibt es Autobahnschilder. Und das eine sagt Nürnberg und das andere sagt München. Mittlerweile weiß ich, wo ich hin muss, nach 20 Jahren. Aber so am Anfang, da war das wichtig, dass ich verstanden habe, jetzt muss ich nach Nürnberg fahren. Und da war es völlig egal, ob dieses Nürnberg-Schild ein bisschen verwaschen war oder ein paar Beulen hatte oder ein bisschen geknickt war oder vielleicht ist mal irgendeiner reingefahren, das so, kennt man ja, wenn da ein LKW reinfährt, dann ist das ein bisschen verbeult. Das ist ganz egal. Hauptsache war, das zeigt mir, da musst du hin. Auf diese Autobahn musst du fahren. Und das geht gar nicht darum, ein perfektes Schild zu haben. Es ist nur wichtig, dass es auf den Hinweis, der weiß, wo der Weg ist. Und so schreibt Gott seine Geschichte. Mit jedem von uns, mit jedem von euch. Und das ist das, womit ich auch enden möchte. Der Gott, der genügt. Der El Shaddai. Amen.